Audio Now.
Quatsch mit Soße, ein Podcast von Essen und Trinken. Ihrem Magazin für kulinarische Trends, feine Rezepte und guten Geschmack. Chefredakteur Jan Spielhagen ist leidenschaftlicher Hobbykoch und Allesesser. Christina Holstein ist Redaktionsleiterin von essenundtrinken.de und eingefleischte Vegetarierin. In ihrer Versuchsküche empfangen die beiden prominente Köche und kochende Prominente und sprechen mit ihnen darüber, wie, wo und warum Essen den Takt unseres Lebens bestimmt. Währenddessen wird im Hintergrund geschnibbelt, gebrutzelt und gekocht, denn die Magazinköche bereiten live das Lieblingsgericht des Gastes zu. Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind hier wieder in der Versuchsküche von Grund und Jahr, von Essen und Trinken, und wir haben wieder einen Gast. Herzlich willkommen, Benjamin Adrian.
Hallo.
Herzlich willkommen auch von mir.
Schönen guten Tag. Lieber Benni, ich muss dich ein bisschen vorstellen. Du bist Profifußballer gewesen, unter anderem beim FC St. Pauli, einem Club, der hier in Hamburg eine ganz besondere Bedeutung hat. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Und danach hast du etwas gemacht, was mich ehrlich gesagt noch viel mehr beeindruckt hat als deine Karriere als Fußballprofi. Du bist auf die Idee gekommen, ein Charity-Projekt zu gründen. Du hast eine Wassermarke gegründet, die heute vielen Menschen auf dieser Welt hilft, sauberes Wasser zu haben.
Wasser für alle ist, glaube ich, euer Slogan, ne?
Wasser für alle, alle für Wasser, um genau zu sein. Also das hat sich im Laufe der Zeit ja so ein bisschen dann weiterentwickelt. Auf der einen Seite eben, ja, Wasser für alle. Die Idee, dass alle Menschen auf diesem Planeten Zugang zu sauberem Trinkwasser haben können. Dafür setzen wir uns ein. Und alle für Wasser, ja, ein bisschen das Besondere bei Viva Con Aqua, eben, dass das ja vor allem von uns vorangetrieben wird mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Ehrenamtlichen, mit einem riesengroßen Netzwerk und allen möglichen Aktivitäten, weil das eben, da geht es eben nicht nur darum, irgendwie Spenden zu sammeln, sondern darum, alle möglichen lustigen Aktivitäten in Gang zu setzen, um die Vision zu verfolgen. Deswegen Wasser für alle, alle für Wasser.
Viva Con Aqua kann man inzwischen in vielen Städten in Deutschland kaufen. Es gibt, glaube ich, fast überall. Es ist aber natürlich besonders bekannt hier in Hamburg. Also für all die, die nicht in Hamburg leben, denen müssen wir vielleicht einmal erklären, dass es völlig normal ist, sowohl in der Gastronomie als auch privat Viva Con Aqua, ja, zu trinken.
Sogar wir, also bei Gruner
und Jahr haben wir es auch auf den Tischen, ja, für unsere Gäste. Wann bist du denn zum ersten Mal mit dem Umstand in Kontakt gekommen, dass auf dieser Welt nicht alle Menschen Zugang zum sauberen Trinkwasser haben? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, also das, angefangen hat das ja alles nach einem Trainingslager auf Kuba. Damals mit dem FC St. Pauli waren wir im Trainingslager eben in Havanna. Und in der Zeit danach war in mir so die Frage, wie geht es auch mit meinem persönlichen, mit der Karriere weiter? Will ich weiter Fußball spielen oder will ich vielleicht auch mal was anderes machen? Der Vertrag lief dann aus.
Normalerweise ist so eine Fußballerkarriere, da muss man sich ja nicht, ich glaube 24 warst du da, da fängt man ja nicht da schon an, sich Gedanken zu machen, was nach dem Fußballerleben kommt, sondern strebt ja eigentlich noch nach mehr, nach der Bundesliga.
Ja,
nach.
Es war ganz streng genommen, war ich 25 damals, aber nichtsdestotrotz, es ist ein vielleicht nicht ganz übliches Alter,
genau,
mit Fußball dann auch aufzuhören. Jetzt war das bei mir immer so ein bisschen eine besondere Sache. Ich habe auch schon mal mit 17 Jahren lang aufgehört. Also ich habe immer recht früh, ja, leistungsorientiert Fußball gespielt. Dann mit 14, ich war die allererste Einladung zur Nationalmannschaft damals, habe ich abgelehnt mit 14, weil irgendwie klar war, dieser Lehrgang jetzt nach findet in den Sommerferien statt. Und das war damals schon so, dass ich so, oh nee, jetzt
lass mich. Du bist schon immer sehr freizeitorientiert.
So, ein bisschen Ferien machen und so.
Ja. Und, du hast eine Einladung der Fußballnationalmannschaft ausgeschlagen, weil du lieber Sommerferien machen
wolltest? Hast du damals, ja.
Und so, was hat dein Vater dazu gesagt? Er war ja Fußballtrainer. Das muss doch unheimlich Ärger gegeben haben zu Hause.
Nee, das war nicht so. Das war bei meinem Vater, ich erinnere mich da, wenn ich zurückerinnere, wie war das mit ihm? Da war das immer so, dass er eigentlich gesagt hat, mach was Ordentliches. Ja, also das mit dem Fußball, da kann man sich nicht drauf verlassen, wer weiß, was passiert
hat
und so weiter.
Hat er gesagt als Fußballer?
Ja, also er war jetzt vielleicht auch, weil er selber aus dieser Branche ja kommt, hat er jetzt nicht so den extremen Ehrgeiz für mich entwickelt, dass ich jetzt unbedingt Profi werden soll oder so. So habe ich das zumindest damals wahrgenommen. Und von daher, und außerdem habe ich immer meinen eigenen Kopf. Also ich habe am Ende dann doch immer das gemacht, was ich für richtig gehalten habe und nicht so sehr, was meine Eltern für richtig gehalten haben.
Ich habe es noch nicht verstanden. Ja. Warum sagt ein 14-jähriger, hochtalentierter Fußballspieler eine Einladung der deutschen Fußballnationalmannschaft ab?
Ehrlich gesagt, kann ich so ganz genau, ist ja auch schon ganz schön eine Weile her. Ne? Aber es war damals so, Na, ich hatte irgendeinen anderen Plan. Ich hatte irgendeine andere in den Sommerferien irgendwas anderes vor und das hat irgendwie nicht gepasst. Und es war so, nee, das mache ich nicht mit. Habe ich damals abgesagt. Ich bin danach dann auch dann nochmal hingegangen. Ja. Also es war nicht so, dass ich dann nie wieder eingeladen worden bin, sondern nur diesen ersten Lehrgang habe ich damals ausfallen lassen. Und habe aber danach dann eben nicht nur beim VfB Stuttgart, sondern auch in der baden-württembergischen Auswahl oder beim DFB dann überall in den Jugendmannschaften dann mitgespielt. Was dann aber irgendwann dazu geführt hat, dass ich dann eben mit 17 gesagt habe, so jetzt ich, also offizielle Begründung war, ich muss mich jetzt mal aufs Abitur konzentrieren.
Genau, und dann habe ich nochmal was anderes dazu gehört, weshalb du wirklich gerne.
Ach so, ja, was hast du da gehört?
Du hast in einem anderen Podcast gesagt, du wolltest lieber kiffen.
Ja, das war ein kleiner Scherz. Nein, wirklich? Ich hatte so ein bisschen andere auch Interessen zu der Zeit. Bei mir war es immer so, Musik und Mädels nicht wirklich auch, vielleicht ein bisschen, ging dann so langsam los. Aber es war so, dass es da eben so einen privaten Freundeskreis gab, der so ein bisschen anders funktioniert hat, wie sozusagen dieser Fußballkreis. Und da war ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Und ja, es hat dazu geführt, dass ich mit 17 tatsächlich mal ein Dreivierteljahr aufgehört habe.
Du hättest sonst auf all die guten Partys verzichten müssen.
So ist es. Ich habe auf viele verzichtet. Es gab einige Konzerte, an die ich mich noch heute erinnere. Offspring damals.
Oder cool.
Oder auch Lunis, hier dieser mit I Got Five on It früher. Weiß ich noch, das waren zwei Konzerte, die ich super gerne besucht hatte und konnte das nicht damals. Von daher ja, es kollidierte immer so ein bisschen mit anderen Interessen, die ich hatte. Und habe dann aufgehört und danach aber dann nochmal angefangen, weil ich gemerkt habe, so ein bisschen Sport, bin dann doch auch Sportler und bin dann wieder zurückgekommen, sozusagen auf den Fußballplatz. Und bin dann dennoch 6 Jahre als Profi unterwegs gewesen. Aber es war immer so von Vertrag zu Vertrag. Also, ja gut, dann war dann Schule zu Ende. VfB Stuttgart hat mir einen Vertrag gegeben, musste Zivildienst machen, dann mache ich das mal. Und nach 2 Jahren war dann plötzlich ein Profivertrag, das Angebot zum Profivertrag. Okay, dann mache ich das mal. Und so ging das immer weiter. Und aber eben nach VfB, dann Braunschweig, St. Pauli, gab es dann eben irgendwann den Moment, wo eben wieder die Frage anstand, wie geht's weiter? Will ich weiter Fußball spielen oder nicht? War noch nicht klar, ob der Verein auch den Vertrag verlängern will. Und so kam es dann zu diesem einen Tag nach dem Trainingslager auf Kuba tatsächlich, wo es eigentlich so ein bisschen dann sich zusammenkristallisierte, als eben morgens ich eigentlich die Entscheidung getroffen hatte, auf Weltreise zu gehen, mich sozial zu engagieren und was anderes zu machen. Und am nächsten Tag hat Stani dann gesagt, hier ist der Vertrag. Und aus diesem Dilemma innerhalb von 24 Stunden erwuchs dann die Idee eigentlich zu Viva Con Aqua und diese Idee der sozialen Weltreise mit dem Fußball eigentlich zu verbinden.
Also Stani ist Holger Stanislawski, der lange Trainer bei St. Pauli war. Aber was genau hast du auf Kuba gesehen, dass du gedacht hast, jetzt kümmere ich mich um das Wasser in der Welt?
Man kann eigentlich das nicht in so einen Moment fassen, wo in Kuba jetzt irgendwie mehr alles klar geworden ist oder so. Es war eher... Wir waren davor im Winterurlaub auf Jamaika, dann waren wir wenige Tage in Hamburg, sind dann nach Kuba ins Trainingslager und insgesamt war da gerade halt so dieser Eindruck aus einfach diesen komplett unterschiedlichen Verhältnissen, die man jetzt zum Beispiel in Jamaika oder auf Kuba ist jetzt auch nicht ganz so wild wie in Afrika oder so, im afrikanischen Kontinent. Nichtsdestotrotz war das gerade halt sehr, sehr frisch. So ein bisschen... es gab so einen Moment auch nach dieser Jamaika-Reise tatsächlich. Da sind wir über Jamaika dann nach Miami geflogen, haben eine Nacht da übernachtet und dann sozusagen nach Hause. Und als ich da in Miami, wir haben an diesem Ocean Drive da übernachtet irgendwo, das ist so die poscheste Ecke von Miami und man sieht so alle möglichen, also sehr viele...
Art-Deco-Viertel mit den tollen bunten Häusern.
So, ja, auch das und dann eben mit Clubs und mit allen möglichen Dingen, die ich damals als sehr künstlich empfunden habe. Also nicht nur Frauen mit allen möglichen künstlichen Optimierungen, sondern auch irgendwelche Stretch-Limos oder irgendwelche Partys, wo alle dann irgendwie man das Gefühl hat, das ist halt alles eine sehr oberflächliche Geschichte, die ich da so wahrgenommen habe. Und das war eben kurz nach diesem Jamaika-Ding, wo ich so dann plötzlich gemerkt habe, das war so eine Einsicht irgendwie, das, was wir teilweise als erstrebenswert empfinden, wie teilweise leer das dann doch auch so innerlich so ein bisschen ist, und wie dann gefühlt auf Jamaika eben dann doch, das war damals ein spontaner Eindruck, wie da sozusagen andere Werte dann doch auch zählen und andere Tiefe irgendwie da ist, auch auf so einer menschlichen Ebene im Vergleich zu diesem oberflächlichen Miami Beach und dann aber Miami Beach sozusagen der große Reichtum und Jamaika im Vergleich dann doch auch zwischendurch große Armut. Und das war so ein bisschen so ein Moment, wo eben auch mal wieder so dieses Gefühl aufgeladen wurde von, wir haben teilweise ja sozusagen falsche Prioritäten oder wir rennen sozusagen Dingen hinterher, die aber eigentlich nicht wirklich wichtig sind und solche Sachen. Und das war, dann wurde vielleicht auch dann nochmal verstärkt auf dieser Kuba-Reise. Und eben, und dann kam es wenige Wochen, Monate nach der Reise danach eben zu diesem Moment, wo ich gesagt habe, ich will jetzt mal was anderes sehen, ich möchte mich mal da auf die Suche begeben, möchte mal andere Erfahrungen machen.
Zu diesem Zeitpunkt hätte es auch noch was anderes werden können als Wasser.
Ja, richtig. Richtig.
Es ging mir darum einfach, dass du deinem Berufsweg mehr Sinn geben willst.
Ja, es war in meinem Leben auch ein bisschen mehr Sinn geben oder was mich auch anders ausprobieren, andere Dinge erleben. Aber es war dann so der Moment zu sagen, jetzt fangen wir mit Viva con Agua an, war dann sehr viel mehr die Idee zu gucken, wie kann man denn diese Energie, du hast gesagt, St. Pauli, der spezielle Fußballverein in Hamburg, ja nicht nur in Hamburg, sondern ja deutschlandweit ein besonderer Fußballverein, zu gucken, wie kann man dieses Netzwerk, dieses Umfeld, diese Synergien, die Möglichkeiten, die Potenziale, die es da gibt in einer so reichen Stadt wie Hamburg mit all diesen Medien und mit all diesen Unternehmen und mit diesem Fußballverein, wie kann man daraus eigentlich etwas formen und etwas kanalisieren, was in eine positive Richtung geht, was irgendwie einen sinnvollen Beitrag leistet. Und das war sehr viel mehr, also da auch da alle für Wasser, diese Netzwerk-Community-Idee stand eigentlich als erstes. So, und dann habe ich angefangen zu recherchieren, auf Kuba, was gibt es denn für mögliche Projekte? Mhm. Und da gab es dann eben die Welthungerhilfe als letzte Organisation, die damals noch tätig war, deutsche NGO, die da noch tätig war. Und die hatte verschiedene Projekte. Und dann war es das Wasserprojekt, wo wir das Gefühl hatten, das macht am meisten Sinn. Also eigentlich kam das Wasser nach der Idee dieses gesellschaftlichen Netzwerkes.
Okay. Mhm. Während wir hier sprechen, fängt es an, hier sehr würzig im Hintergrund zu duften und es brutzelt ja auch. Und ich glaube, das ist der Moment, dass wir einmal darüber sprechen müssen, welches Gericht du dir von uns gewünscht hast. Das riecht auch schon sehr lecker. Nämlich auch ein sehr wertvolles
Gericht. Ein ayurvedisches Curry, richtig?
Ayurvedisches Curry.
Ja, wir freuen uns schon drauf. Es riecht schon sehr lecker.
Genau. Und Marion Heidegger, eine unserer Köchinnen im Köcheteam, in der Versuchsküche bei Essen und Trinken, hat das ein bisschen vorbereitet. Lieber, wir dürfen alle Heidi sagen zu Marion. Wie schön, dass du da bist und für uns kocht. Magst du einmal sagen, was es genau gibt und wie man das zubereitet?
Ja, hallo. Ich freue mich auch total, dass ich heute da sein darf und ein vegetarisches Gericht A, obwohl ich keine Vegetarierin bin, aber sehr gern viel Gemüse esse, zubereiten darf und dann auch noch ayurvedisch. Was für mich erstmal, aber du wirst mir vielleicht widersprechen, erstmal indisch ist. Ayurveda wird auch in Indien betrieben oder vorwiegend, glaube ich.
Doch, du musst dazu fragen, der Blick.
Ich glaube auch. Ich bin mit Ayurveda auch zum ersten Mal in Kontakt gekommen in Indien tatsächlich. Kerala, aus meiner Sicht, mag falsch sein, aber so ein bisschen die Herkunft und der Ursprung des
Ayurveda. Bist du ein Ayurveda-Jüngling? Also ist das.
Nö.
Ab und wenn sie es anbietet und wenn du mal von Essen und Trinken
das eingeladen wirst, ja so, dann das war ja so, ja, ich habe ja kurz an schwäbische Maultaschen gedacht, aber dann irgendwie sind wir auf dem ayurvedischen Curry hängen geblieben. Das hat jetzt gar keinen so groß politisch schwer philosophischen Hintergrund, sondern eher, wie gesagt, habe einmal in Kerala so eine Ayurveda-Kur gemacht und da war das Essen immer sehr lecker.
Ah, darüber müssen wir gleich reden. Was ist alles drin in dem Curry?
Also erstmal ganz, ganz, ganz viele Gewürze.
Die riechen wir gerade, oder? Du hast die Gewürze auf der Pfanne wahrscheinlich.
Genau, die werden ja erst geröstet genau. Und dann gemörsert.
Und wir riechen auch den Butterschmalz oder wofür hast du dich jetzt entschieden? Wir haben eben noch kurz diskutiert, was du nimmst, Butterschmalz oder Kokosöl, richtig?
Ja, ich habe mich jetzt für beides entschieden.
Okay.
Also laut Ayurveda ja wollen die nicht so gern, dass man Öl verwendet. Ich habe jetzt dennoch Kokosöl genommen, weil ich finde, dass es einen tollen Geschmack hat. Öl wird wohl vom Körper nicht so gut aufgenommen. Und ich habe Butterschmalz dazu genommen wegen des Ghee. Also die nehmen natürlich kein Butterschmalz, sondern Ghee. Das Synonym bei uns in Deutschland ist ja Butterschmalz.
Das nehmen die auch irgendwie überall und das hat auch irgendwie eine besondere Bedeutung. Kennst du die?
Also es ist grundsätzlich geklärte Butter, da wird das Eiweiß abgeschöpft. Ja. Man kann das ganz leicht selber machen. Man muss es nicht so teuer im Reformhaus kaufen, man kann es echt schnell selber machen.
Ja.
Ich brate wahnsinnig viel und wahnsinnig gern in Butter, in den Butterschmalz und finde es einfach, dass, weil es so hoch erhitzbar ist und trotzdem den tollen Buttergeschmack hat, super.
Ja. Und es riecht sehr gut.
Da wir keine Veganer dabei haben, ist Butterschmalz, glaube ich, auch voll okay. Ich
dachte, bist du Veganer? Wir haben dich gar nicht gefragt.
Nö.
Bist du Vegetarier?
Nö.
Auch nicht?
Nö. Ich esse ab und zu auch Fleisch. Von daher ist jetzt nicht so voll vegetarisch. Nee. Ihr? Eigentlich du? Eigentlich,
ich bin ne? Vegetarierin, genau.
Du kannst heute zum ersten Mal mitessen, hast du erzählt.
Also ehrlicherweise, unsere Köche machen immer eine Spezialversion für mich, aber ich muss heute das erste Mal kein schlechtes Gewissen haben, dass ich eine Extrawurst bekomme.
Wobei Extrawurst in dem Zusammenhang lustig ist.
Extra Möhre.
Ja. Eine extra Möhre gibt es. Ja. Aber also du hast es einmal erlebt in Kerala.
Ja.
Und es hat dich offensichtlich sensorisch überzeugt. Du mochtest es.
Also fand es lecker. Super lecker.
Ja?
Ja, ja, es war sehr, sehr lecker. Genau, das war dann auch so eine Kombination zwischen dem Essen und natürlich der ganzen Szenerie. Ja, und dann auch
Spirit.
Ja, und dann gibt es dann so verschiedene so Anwendungen auch noch dazu, ja, und so weiter. Das war eine sehr, sehr eindringliche Erfahrung. Würde ich gerne mal wieder machen.
Ayurvedische Massagen sind ja nichts für jeden. Die sind ja auch relativ intim. Die sparen ja fast nichts aus. Ich hatte mal eine, das fand ich, dachte ich so ein bisschen, hoch,
ja,
was ist denn, ist das normal?
Ich war da jetzt, relativ jung, sagst,
und dachte ja irgendwie so,
ich das ein bisschen,
hier eigentlich nicht hin.
Ich habe das verdrängt so ein bisschen tatsächlich, aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder
komm,
ein.
Die Erinnerung.
Fällt es mir wieder ein. Es gab dann auch mal so einen Moment, wo dann so zwei Männer mich gleichzeitig massiert haben und da war ich auch schon so zwischendurch so ein bisschen
kurz
so,
hoch.
Am I right here? Ja. Ja, aber nee, ansonsten, da gab es dieses andere Ding, wo dieser Öl, dieses warme
Stirn-Öl,
ja,
auf deine,
genau,
auf deine
ist
ein
Stirn
bisschen
so tropft.
Ja.
Ah, herrlich.
Ich glaube, das ist das nicht, machen Sie das nicht mit Ghee?
Nee.
Den Stirnguss?
Das machen
mit
so Öl, okay. Ja, okay. So,
keine
mit so Duftöl.
Ehrlich gesagt, keine Ahnung, dann tropft es dir da so drauf und so. Ja. Das ist voll ewig lang. So
Benjamin
Stunde
Adrian zeigt
zwei,
auf seine Stirn einmal,
ja,
für den Hörer,
auf,
genau.
So zwischen, auf so,
kriegt man das nicht ins Auge?
Das läuft dann so über die Stirn, glaube ich, so weg.
Musste dabei
aber da,
immer
war so, es war so eine Steinbritsche, auf der, ja, man so gelegen ist. Und dann so nach so einer Stunde oder so tat dann irgendwann der Hinterkopf so derbe
weh. Eigentlich ist das doch auch eine Foltermethode, auf diesen Punkt immer Wasser zu bekommen.
Ja, ja, ja. Also spätestens nach 90 Minuten hat es dann so Folterelemente.
Wenn das Bambus von unten durch den Körper wächst, das ist, glaube ich, eine Foltermethode.
Genau, ja.
Also du hast dich da auch mal, ihr müsst es aber einmal aufklären, also die nähern sich dann Körperteilen, denen man normalerweise nicht so nahe kommt.
Ach so, ganz so schlimm war es jetzt auch
nicht. Also
du liegst ja schon später nackt auf dieser
Brücke. Genau, du bist Britta, die sparen zum Beispiel bei Frauen jetzt nicht die Brust aus und die gehen auch schon relativ weit in Schritt. Also du hast da, so war das bei
ja,
mir.
Ja,
du bist ja nun Mann, das kannst du, genau, ich kann das also, jetzt nur aus meiner...
Ja, so ganz ein bisschen, da gibt es dann schon noch gewisse Teile, die dann auch noch ausgespart worden,
ja,
sind.
Ja, aber man fragt sich, ja, ist er jetzt gleich da dran oder nicht?
Ja, man zuckt zwischendurch mal so, ja, kurz zusammen.
Man hat so, also es ist schon... Man
gut,
schon,
also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie wir elegant die Kurve zurückkriegen zu den Gemüsen, die in dem Curry drin sind. Heidi, vielleicht sagst du einmal, was du alles aufgeschnitten hast.
Also ich habe... eigentlich kann man ja alles reinmachen an Gemüse und ich finde es immer ganz schön, wenn man ein bisschen was Saisonales hat. Ich habe Rosenkohl und Kürbis mit rein, Möhren hat man ja fast immer und dann habe ich noch so ein bisschen frische mit Zucchini und Blumenkohl. Man kann jetzt eins weglassen oder noch eins dazu packen, wie man das möchte.
Okay, aber saisonal,
du schickst Weihnachten,
kein Grünkohl, kein Wirsing, das passt dann doch nicht, oder?
Das würde auch passen, klar. Ja. Also ich fand jetzt nur für drei Personen so einen riesen Wirsing zu köpfen oder eine Grünkohlbeutel, das war mir jetzt zu viel, aber
da wird zu viel übrig geblieben.
Ich
das ist der Nachhaltigkeitsgedanke.
Natürlich.
Bei Heidi immer. Ohne Quatsch. Stimmt. Ich werde es nie vergessen. Wir haben eine, nachdem wir uns kennenlernten, in einer der ersten Redaktionssitzungen sagtest du, das kennen wir ja alle, dass man so eine Neige in einer Rotweinflasche hat oder in einer Weißweinflasche. Und da hat Heidi gesagt, das kippt ihr jetzt nicht mehr weg, das gießt ihr in den Eiswürfelbehälter und gefriert es. Am nächsten Tag schmeckt es ja nicht mehr, weil es so oxidativ geworden ist. Und dann könnt ihr den Rotwein-Eiswürfel in die nächste Suppe schmeißen, wenn ihr ein bisschen Weingeschmack habt.
Das habe ich noch nie gehört.
Immer mal einen Schluck Rotwein oder Weißwein, der empfiehlt beim,
genau,
Kochen.
So geht nämlich
du
Nachhaltigkeit.
Hast ja auch Alufolie in unserer Küche verboten, frühzeitig.
Alufolie verboten.
Und jetzt wissen wir aber auch, wie gefährlich Alufolie und Säure ist. Also ist ja
total, ich hebe sinnvoll auch alles auf, was einen Deckel hat.
Ja.
Also Frischkäsebehälter, sowas. Kann man ja noch was
so
reinfüllen.
So mit der Nachhaltigkeit und der vegetarischen Ernährung, da haben wir ja dann schon auch nochmal so einen Punkt. Ne? Weil so gerade ja, vor allem ja, glaube ich, das Rindfleisch ist ja aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten tatsächlich äußerst nicht sinnvoll.
Absolut.
Ich habe gelesen, dass du das glaubst, was ja auch wahr ist. Deswegen bin ich überrascht, dass du kein Vegetarier bist. Du hast dich in einem Interview so inbrunstig dafür eingesetzt, kein Fleisch zu essen, dass,
nö,
ich davon ausgehe, dass
geht,
du wahrscheinlich auch keins isst.
Nee, es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um kein Fleisch essen. Es geht einfach so ein bisschen die Maßlosigkeit im Fleisch sozusagen Konsum ein wenig zu hinterfragen oder so. Ne? Also momentan bei uns ist ja so, viele essen einfach jeden Tag sehr viel Fleisch. Und ich glaube, da gilt es ja vielleicht einfach so ein bisschen Maß zu halten. Ich glaube, ab und zu gutes Fleisch ist ja durchaus auch gesund, zu viel eben nicht. Und ähnlich, glaube ich, mit dem Fußabdruck von diesem, vor allem ja Rindfleisch oder Fleisch generell, wenn man das einfach mal ein wenig reduziert, ein wenig bewusster konsumiert, dann ist ja schon viel geschafft.
Ich glaube, das stimmt. Also es geht vor allem um die Menge und natürlich auch um die Art und Weise.
Ich habe ja vor kurzem diese Zahl, ne? Das ist ja schon Wahnsinn. Die haben, schätzt mal, wie viele Nutztiere im Jahr auf diesem Planeten sozusagen umgebracht werden, um gegessen zu werden. Tipp, mach mal einen Tipp.
Wie viele Nutztiere also auf diesem Planeten?
Also ganz vorne sind ja Hühner.
Also Hühner, Schweine.
Dann kommen Enten, dann kommen Schweine. Rinder. Macht ja gar nicht so viel aus. Rinder sind ja wahrscheinlich im Verhältnis viel weniger natürlich als Hühner und Enten.
Was die Gesamtzahl?
Also es sind natürlich Milliarden. Und wahrscheinlich sind es, ich weiß die Zahlen nicht, ja, aber wenn wir 8 Milliarden Menschen sind und wir haben, ich würde mal sagen, durchschnittlich pro Mensch. Ach, die Fische auch inkludiert?
Nee, keine Fische.
Keine Fische.
Nee.
Also vielleicht 8 Tiere pro Mensch, 8 mal 8 sind 64 Milliarden.
Das ist richtig gut geschätzt. Also ja, etwa 60 Milliarden Nutztiere, die wir im Jahr so auf diesem Planeten einmal so durch den Fleischwolf drehen, um sie zu essen.
Wie viele davon werden weggeschmissen?
Ja, das ist immer noch eine andere Frage. Das weiß ich nicht.
Auch noch, also wie viele sind umsonst?
Also eine absurde Zahl einfach, ja, ja. Die sozusagen.
Wobei die ist so groß, dass man sie nicht versteht. Viel interessanter finde ich, über 50% der bewirtschafteten Fläche in der Welt werden bewirtschaftet, damit man davon die Tiere ernährt, die wir hinterher essen.
Versteht man das besser?
Finde ich ja, weil ich mir gut vorstellen kann, dass ich.
Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, ein Mensch ist.
Ich kann mich ja mit dem Mais, den wir den Rindern füttern, können wir ja selber ernähren. Da habe ich nur den Umweg nicht übers Tier.
Da kann man auch, wenn man es auf die Kalorien runterbricht oder so, ist es auch normal. Aber da gibt es auch noch so andere Statistiken. Also, wenn du eine Kalorie vegetarisch, eine Kalorie Fleisch und sozusagen, wie viel wird da gebraucht, ist halt ein unfassbarer Unterschied, was man überhaupt sozusagen an Einsatz braucht, um eine Kalorie Fleisch zu sich zu nehmen im Vergleich zu einem anderen. Und da haben wir ja schon einen Punkt, einfach die Frage, wie können wir denn so das mit der Menschheit, wenn die da mal so 11 Milliarden hat, wie können wir die denn alle ernähren und wie schaffen wir das denn, dass das noch auf diesem unseren Planeten stattfindet und so. Also, das ist. Aber auch in Bezug auf Wasser, vielleicht kann man das als Zahl nochmal sozusagen durchholen. Ein Kilo Rindfleisch braucht ja ungefähr 15.000 Liter Wasser oder so ähnlich. Ja,
Wahnsinn.
Also so, dass da wird es dann auch nochmal so ein bisschen deutlich. Und naja, wenn man sich so fragt, wie kann man so Wasser sparen, dann hilft es ja nichts, wenn wir den Wasserhahn hier zudrehen. Weil Hamburg Wasser spült dann einfach ein bisschen mehr nach mit dem sauberen Wasser, damit diese Rohre da frei bleiben und so. Aber natürlich mit der Frage, was nehmen wir zu uns, nicht nur mit unserer Ernährung, sondern natürlich auch mit unseren Klamotten oder anderen Dingen. Was hat das eigentlich für einen Fußabdruck in Bezug auf das CO2, aber auch in Bezug auf das Wasser? Und da kann man ja schon mit diesem Konzept des virtuellen Wassers, ne, da kann man ja schon da ein bisschen gucken.
Das virtuelle Wasser musst du einmal erklären. Das virtuelle Wasser ist ja das, das in einem Produkt steckt oder auch irgendwie exportiert wird.
Genau, also ist ja eigentlich gar nicht virtuell, ist ja so ein bisschen irreführend, weil es ist ja durchaus sehr real.
Genau, deswegen sage ich, das musst du, glaube ich,
einmal erklären. Man kann auch sagen, indirekter Wasserverbrauch oder sowas. Also es geht ja einfach da um alle Produkte, die wir so zu uns nehmen, die wir so uns mit denen uns kleiden und so weiter. Was steckt denn eigentlich in denen, bis wir sie verwenden? Und dieser Fußabdruck, der in der kompletten Produktionskette sozusagen da drin steckt, das ist jetzt das virtuelle Wasser. Also wie viel braucht mein Baumwoll-T-Shirt, wenn das dann auch noch mit Baumwolle aus, was weiß ich, Indien hergestellt wird, dann nutzen wir das Wasser in Indien für unser T-Shirt hier. Mhm. Oder wenn wir den Kaffee trinken.
Das ist dann virtuelles Wasser.
Das ist das virtuelle Wasser. Das heißt, wenn wir dann den Kaffee trinken, der angebaut wird in Äthiopien und nicht nachhaltig angebaut wird zum Beispiel, dann haben wir also in unserer Tasse Kaffee 120 Liter Wasser, die aber eigentlich aus Äthiopien kommen. Das heißt, wir verwenden das Wasser aus Äthiopien mit unserem Kaffee hier. Und das ist dann sozusagen eine unheilvolle Kombination.
Das Beispiel ist total anschaulich. Hast du noch ein paar andere? Also bei Wasser bist du ja offensichtlich ein echter Experte. Wo haben wir unglaublich viel verstecktes Wasser, wenn wir etwas konsumieren?
Naja, also das wirklich Rindfleisch ist ganz weit vorne, ja, im Vergleich zu den anderen. Ist das eigentlich der große, sozusagen weit in Führung in Bezug auf das Wasser, auch in Bezug auf den CO2-Ausstoß.
Aber im Grunde ja überall, ne? also bei der Produktion von fast allem ist ja irgendwie Wasser im Spiel.
Absolut, das ist ja so. Und,
also auch wenn du Technik produzierst, die wird ja irgendwie zwischendurch gekühlt. Oder
ja, so ein Auto braucht natürlich zigtausende Liter von Wasser oder ähnliches. Aber ja, es ist Rindfleisch oder auch der Kaffee oder auch die Avocado sind so sehr wasserintensive Produkte zum Beispiel. Kann man mal im Internet gucken. Findet man ganz viel dann, was braucht mehr, was braucht weniger.
Die Avocado ist ja auch irgendwie ein kritisches Produkt, was Nachhaltigkeit angeht, richtig?
Ja, auch sehr viel Wasser.
Nur deshalb?
Irgendwie ist die kommt ja, die kommt ja auch, die muss halt auch einen weiteren Weg hinter sich wahrscheinlich, oder?
Ja.
So. Also ich glaube, man muss ja immer ein bisschen aufpassen, weil am Ende des Tages ist es ja auch wichtig, dass wir den Spaß nicht verlieren. Also so heutzutage werden viele Dinge ja auch sehr kontrovers und teilweise dramatisch diskutiert und alles sozusagen sehr polarisiert und so. Und da muss man ein bisschen, glaube ich, aufpassen, dass man nicht die Freude an den Dingen verliert, gerade am Essen. Das soll ja auch noch Spaß machen, das soll auch noch schmecken, das soll man noch genießen dürfen. Es geht, glaube ich, wirklich ja immer so ein bisschen um so einen Mittelweg, die goldene Mitte zu finden und eben ein wenig aus den Extremen rauszukommen und einfach ein wenig bewusster zu konsumieren.
Ich glaube, das ist wichtig. Das hätte ich dich sowieso gefragt. Wie ernährst du dich, wie konsumierst du denn privat? Weil das ist natürlich immer, du bist so ein bisschen damit verbunden, das glaube ich automatisch, dass man irgendwie denkt, oh, der lebt privat irgendwie bestimmt so und so und setzt sich ja ganz viel ein und weiß ja ganz viel über Nachhaltigkeit und wenn man so deine Interviews liest, wie machst du das denn selber?
Mal so, mal so. Also da ist dann auch manchmal der Geist willig und das Fleisch schwach, da muss man ehrlich sein. Ich hatte jetzt zum Beispiel in Bezug auf Ernährung dieses Jahr, im Mai habe ich mal zum ersten Mal so etwas mehr als eine Woche gefastet. So richtig mit vorbereiten und dann auch sozusagen wirklich fasten, auch mit einer sehr intensiven Zeit danach. Da war dann, weil die haben wir nämlich jetzt hier, können wir gleich mal zu dir kommen. Du hast auch erzählt, dass du gerade gefastet hast heute.
Ja, Jan hat gerade.
Heute trinkst du schon wieder ein Glas Wein. Ich trinke gerade
mein erstes Glas
Wein. Schmeckt sehr lecker wahrscheinlich. Ja. Da haben die mir dann mitgeteilt, das Interessante, wenn man das Fasten dann so richtig macht, inklusive allem, was zu so einer Fastenkur dann auch gehören kann, ihr könnt es euch vorstellen, wir wollen jetzt da nicht zu detailliert drauf eingehen, dann hast du ja sozusagen, dann bist du ja ganz sauber, auch innerlich, und dann kommen so Sachen raus, die waren da lange drin und so weiter. Und der Trick ist dann eigentlich, 3 Wochen danach nur das zu essen, was halt, also nur sozusagen sehr, also am ersten Tag nur das, am zweiten Tag nur das, am dritten Tag, das baut man dann so langsam auf und so entwickelt sich diese Darmflora in einer ganz speziellen Weise, wenn man das 3 Wochen lang sozusagen intensiv den Körper wieder programmiert auf gesunden Kram.
Und das hast du
dann
gemacht.
Dann will der nur noch gesunden Kram. Das ist das Interessante.
Hast du das gemacht?
Ja, ich habe das gemacht.
Und?
Also, sehr interessant. Also dass dein Darm 3 Wochen lang ins Trainingslager
schickt. Was heißt, sozusagen? Ich habe sehr lecker gegessen, aber einfach kein Fleisch, kein Zucker, kein Alkohol. Also mal um die 3 großen Sachen sozusagen. Ja. So. Und das Spannende ist, der Körper, der sieht Gemüse und findet Gemüse super. Der sieht einen Kuchen und der hat dazu keine Beziehung mehr.
Ich
will
mal ganz ehrlich sagen, mein Körper findet Gemüse, ich finde Gemüse immer super. Immer super.
Auch gut, ja. Das spricht für deine Darmflora. Nein, aber ich meine, das ist ja sehr interessant, dass sozusagen dort wirklich, dass dieses Craving, ja, dieses Gefühl von, ich muss das jetzt essen, ich komme nicht an diesem Bienenstich vorbei,
ja,
dass das eben sehr stark auch über das, was wir da reingebastelt haben,
das ist programmiert,
und reingezogen haben, wir das da reinprogrammieren. Und das finde ich ein sehr interessantes Konzept. Von daher, das habe ich da sehr, sehr direkt auch nachvollziehen können, hat sich wirklich so angefühlt und dann, genau, hatte ich da das recht lange, also bestimmt so 4 Monate oder so, sehr, sehr, also kein Alkohol getrunken,
4 Monate.
Zucker im Grunde genommen weggelassen, auch richtig viel abgenommen natürlich, und dann irgendwann, dann kommen die Einschläge wieder näher. Ja, und dann ist dann der Stresslevel vielleicht wieder höher und dann verliert man ein bisschen die Disziplin und dann schleicht sich das wieder so. Heute hast du
ja schon einmal Wein
nachgeschenkt. So, ich war ja jetzt auch ein bisschen spät dran jetzt heute und so und hatte jetzt 2 Tage in Berlin und so weiter und so fort. Ich merke das dann sehr schnell, dass ich dann eben auch ein bisschen, ach komm, egal.
Berlin ist die Ausrede für alles.
Berlin ist die Ausrede
für alles.
Wer in Berlin war, sollte dann auch
eintrinken. Fahre ich schnell nach Berlin. Deshalb wird ja auch empfohlen, dass man dieses Heilfasten regelmäßig macht. Also da gibt es von bis zu 2-mal im Jahr, das ist glaube ich viel, aber alle 2 Jahre wird empfohlen. Hast du das? Erzähl mal noch mal ein paar Eindrücke aus dieser Zeit.
Ich würde das gerne bei
dir. Kannst du dich auch noch an diese Leidensmomente
erinnern? Gab's welche?
Total. Ich möchte auch gleich hören, wie du das empfunden hast.
Ich würde das total gerne bald mal wieder machen. Ich habe das Gefühl, also so momentan, ne, wo ich so das Gefühl habe, so ey, wenn jetzt so ein Jahr vorbei ist, also so einmal im Jahr, das wäre etwas, was ich mir gut vorstellen könnte oder konkret mir jetzt auch vornehme, also ich war jetzt im Mai und bis Mai eigentlich nächstes Jahr wünsche ich mir nochmal, das sozusagen wieder aufzufrischen. Weil es war toll. Also es war natürlich gibt es so einen Moment, so bei mir war es so der Nachmittag des zweiten Tages, da hatte ich echt einen, also komplett Durchhänger, so, also im wahrsten Sinne des Wortes, ich kann mich, ja, das gab so alles Mögliche, ey, da hatte ich so eine Hütte in diesem Zentrum da, wo ich das da gemacht habe und so.
Wo hast du das gemacht?
Auf Koh Phangan.
Ah, okay.
Ja, jetzt hat er mich, da musste ich irgendwie hinfliegen und so und schon, genau, sieht man einen sozusagen Hobby, etwas, was ich super gerne mache, wie Reisen.
Ich kann gar
so
nicht gedacht.
Schwer darauf verzichten.
Ich reise
ja,
auch also sehr gerne.
Flugreisen ist etwas, ein großes Laster.
CO2-mäßig natürlich auch.
Ist eine Katastrophe, natürlich
ja, gut,
kompensieren
aber
und so.
Hinschwimmen ist auch schwierig.
Alles schön und gut und so, da kann man dann kompensieren.
Aber Koh Phangan ist ja auch nicht mehr das, was es mal war.
Ja, was war es denn mal?
Sehr witzig, ich kam an dem Tag, ich wusste das nicht, kam da an diesen Pier und so und dann war ich ganz alleine, weil die Fähre kommt erst in eineinhalb Stunden und dann saß ich da und innerhalb von eineinhalb Stunden plötzlich war sich der ganze Pier komplett crowded und dann irgendwann so, Entschuldigung, warum sind hier so viele Leute? Und dann so, ja, heute Abend ist Vollmond. Das heißt, ja, die waren alle
auf dem
Weg zur
Vollmond.
Und dann
Vollmond-Party.
Zieht man sich so ein paar Drogen rein und so und super.
Nee, ja, das mal, nee.
Benni war doch zum Fasten da.
Ja, nicht ja, wegen aber, der Drogen. Aber die anderen, die kommen da.
Die kommen da alle zum Fasten hin. Du unterstellst
nein,
die Menschen.
Nein, Vollmond ist Drogen. Nee, das weiß ich doch, Drogen
nee, das hat mit Drogen, also Drogen, das ist vor allem Alkohol.
Leute, ich
mittlerweile.
Bin
das
noch
waren früher vielleicht experimentelle Drogen und da waren echte Hippies noch dabei. Mittlerweile ist das, wie du schon sagst, die Zeit in Koh Phangan ist eigentlich schon ein bisschen drüber, insbesondere mit im Hinblick auf diese Fullmoon-Partys. Das ist nur noch Saufen irgendwie. Da kriegt man, es gibt so Eimer und so und dann besaufen
das
sich
ist
alle.
Wie auf Malle.
Das ist richtig schlimm. Ja, es ist so ein anderes Malle irgendwie so. Also, das war dann nicht so.
Ist
aber
es
so ein
Malle
ein
für Akademiker?
Wusste, ja.
Und die dann aber eigentlich trotzdem an sie
ja,
sind?
Ja, ja.
Sie so, glauben, sie sowas. Machen hier
Ich weiß gar nicht, ob Akademiker oder nicht Akademiker. Ich glaube, ehrlich gesagt, in Malle sind auch einige Akademiker. Aber ja, so ein bisschen so Malle auf elektronische Musik halt so. Und die Musik ist tatsächlich ein Ticken besser als in Malle. Das muss man nicht lassen, aber auch das ist so ein bisschen cheap. So.
Und
aber
man,
egal,
man bemalt sich auch so
ja,
mit so
genau.
Neonfarben.
Alle bemalen sich. Ja,
ich habe das gesehen auf Social Media. Ich fand das vor ein paar Jahren, dachte ich, cool, das muss man machen.
Das
aber
ist cool.
Muss man
wenn
wohl
wenn
nicht.
Wenn du mal wieder da hingehst, dann
ich war da noch
von
nie.
Diesem Fullmoon-Strand tatsächlich die Möglichkeit, ein, zwei, drei Buchten weiterzufahren. Und da ist es sozusagen,
cool.
Da sollte man hingehen. Da macht es auch durchaus.
Und dann nehmen sie dann LSD und Pilo.
Weiß ich nicht.
Dingsbums.
Keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Aber da sind sie auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall gute Laune und das macht Spaß und so. Aber,
du warst jetzt im Fasten da. So. Ich habe dich wieder abgelenkt auf irgendwelche Themen.
Ja, ich war zum Fasten da, genau. Wo waren wir stehen geblieben? Koh Phangan ist auch nicht mehr das, was es macht.
Nein.
Es gibt so Ecken auf Koh Phangan, das ist noch ganz schön. Da, wo wir da waren, das ist noch ganz schön. Da ist tatsächlich eben sehr viel Yoga, sehr viel alles Mögliche. Vom Soundhealing bis zum Fasten und so weiter und so fort. Da kann man es noch ganz gut aushalten. Tatsächlich. Aber ich habe dieses sozusagen diesen Ort empfohlen bekommen und deswegen bin ich konkret dahin, um dieses Fasten dort zu machen. Und dann gab es diesen Moment eben an Tag zwei, da kam ich dann sozusagen ja schon echt leicht geschwächt an meine Hütte an und wollte mich dann da ausruhen und plötzlich hat sich herausgestellt, die Hütte neben mir, da waren die Handwerker zugange und die waren mit so einer Flex am Eisensägen. So, und das war so, fuck, ich will schlafen, ich brauche gerade so, ne, und da und so, das war schon das Erste so und dann musste ich mich in diesem öffentlichen Bereich dann da in so eine Hängematte packen und so und das war alles so ein bisschen so, oh, ich kann nicht mehr. Und da lag ich dann echt da drinnen und dachte, scheiße, wie ich
aber da lernt man doch sterben. Im Yoga, da darf man sich nicht gegen wehren, man
so,
muss trotzdem
genau.
Entspannt
Surrender
bleiben, egal,
so.
Nimm's an.
So, und das habe ich dann da versucht, aber das war wirklich so, dass ich kann mich nicht mehr bewegen, oh Gott. So, und dann aber ja, irgendwann kriegt es die Kurve. So, und ab dem dritten Tag, am vierten Tag und so, war das einfach, das, also einfach ein abgefahrenes Gefühl, high-mäßige, alles klar, man hat irgendwie plötzlich nicht mehr, man... Also es war einfach ein wunderschönes Gefühl, wirklich. So, dann lag ich eben in der gleichen Hängematte zwei Tage später und es war einfach nur alles so.
Ist man da irgendwie drauf? Oder ich kann mir das
ja,
nicht.
Das ist so, man hat halt einfach, der Körper verbraucht keinerlei Energie mehr, man hat immer, das wird alles so feinstofflicher. Also man verkappt ja auch letztendlich so diese Verbindung zu diesem materiellen.
Du musst nichts
Essen
mehr machen.
So mäßig. Ja. Und dann sozusagen wird das ja so geistiger irgendwie, so feinstofflicher auf eine Art. Und das war dann voll schön. Also das war dann einfach, der Körper hat auch keinen Hunger mehr und alles drum und dran. Von daher fühlte sich das sehr, sehr gut an. Und sehr, sehr richtig alles. ja, und genau, dann, ich glaube, man muss sich dann darauf einlassen können, so ein bisschen zu, also ich habe nichts zu tun gehabt, ne? Also ich hatte dann da meinen Laptop nicht dabei, ich habe meinen Laptop auf die Reise gar nicht mitgenommen und so, hätte mein Handy ausgeschaltet, war von Anfang an klar, so in der Woche bin ich komplett nicht erreichbar, mal eine Woche völlig ohne Handy, das kann man ja heutzutage, da kriegt man ja Zustände, wenn man sich das alleine vorstellt, heutzutage fast schon, ne? Aber ja, das tatsächlich da durchgezogen. Und demzufolge, ja, dann lässt man sich halt dann kommen.
Aber es
ist
ganz schön aufwendig, ne? Machst du es nächsten Mal wieder mit großer Flugreise? Und
ja, das weiß ich auch nicht. Ich würde das eigentlich auch gerne in meinem Alltag sozusagen hinbekommen.
Jan, du oder hast zu Hause das jetzt im Alltag gemacht, oder wie hast du das gemacht? Hast du das gemacht, also, während du gearbeitet hast? Was sagen deine Mitarbeiter?
Ich habe es schon ein paar Mal in meinem Leben gemacht und hatte es einfach wieder so vor.
Ja.
Und dann gab es einen Tag.
Du hast es auch angekündigt bei uns im Podcast, oder?
In der Woche. Nee, ich glaube nicht.
Doch, wir haben da neulich drüber gesprochen, dass man das mit Ralf Dümmel, glaube ich, dass man das machen müsste. Und jetzt hast du es, ich bin selber gerade.
Also auf jeden Fall gab es einen Tag in der vorvergangenen Woche, da hat ein anderer Koch aus unserem tollen Team, nämlich Marcel, zufällig ayurvedisch gekocht. Und das stand in der Küche rum. Und da bin ich zum Mittagessen da gewesen in der Küche und durfte die Reste sozusagen mitessen, was bei uns ja dankenswerterweise üblich ist. Und da habe ich gedacht, das ist ein Zeichen. Und das war meine letzte Mahlzeit.
Weil der ayurvedisch gekocht hat jetzt?
Na, weil das irgendwie, das ist halt der perfekte, ich habe da den Eindruck, das ist die perfekte letzte Mahlzeit. Man braucht ja dann so Tage, an denen man dann deutlich weniger isst und irgendwann fängt man dann mit all den anderen Dingen an, über die wir nicht sprechen wollen, bevor man so richtig fastenbereit ist. Und ich habe gedacht, das kann kein Zufall sein. Und dann habe ich das jetzt eine gute lange Woche durchgehalten und gestern früh meinen ersten geschredderten, geriebenen Apfel aus dem Topf wieder gegessen. Und ich habe weitergearbeitet die ganze Zeit und es gab so einen Tag, an dem habe ich halt gemerkt, ich rieche ganz anders als sonst. Mhm. Davor sollte ich alle Kollegen schützen. Da habe ich ein bisschen mehr die Züge zugemacht als sonst. Dann war Wochenende und danach war es genauso wie bei dir, nur ohne Kofangan und ohne Hängematte. Mhm. Ich war voller Energie und habe das ganz ehrlich sagen, total gern gemacht.
Ich habe Jan die ganze Woche nicht gesehen, bin vorhin in sein Büro und er war total gut drauf und total
lustig. Ja, weil ich wieder esse.
Lustig.
Das
war also, okay. Naja,
aber ist er wieder gut drauf.
Da denke ich, was ist denn mit dem? Der ist ja irgendwie besonders gut drauf heute.
Genau. Das ist eine spannende Erfahrung. Daran, kann man,
dass ich heute Abend zum ersten Mal wieder richtig essen kann?
Genau, du hast auch gesagt, du freust dich gerade sehr auf Wein.
Ich freue mich wahnsinnig
von Wein. Gleich wieder richtig essen.
Benni macht genau das Richtige. Jetzt schaut rüber zu Heidi und ihrem Topf. Wie sieht's denn aus?
Gut, sehr gut sieht's aus.
Du meinst, also, du wärst schon in der Nähe von servierbar?
Ja, ja.
Okay, aber
sind wir denn schon so weit? Sind wir denn schon?
Ja, wir wollten über das Fasten sprechen.
Check.
Und wir wollten über Viva Con Agua sprechen. Check. Aber darf ich noch was wissen? Du hast ja das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen.
Und das
richtig?
Mit weit unter 40. Normalerweise kriegt man das mit 40 und du hast es mit 28, 29.
Wie ist denn das? Kriegt man da einen Brief oder einen Anruf? Und wer ruft denn da an und wer steckt einem das dann an die Schulter?
Also die echte Geschichte geht so, ich war zum allerersten Mal in meinem Leben, und jetzt klingt es dann, also jetzt denken alle, so schalten die so ab, weil die denken, was ist mit ihm los, Alter. Aber ich war da zum allerersten Mal in meinem Leben 4 Tage in so einem Retreat-Ding. Also wirklich so.
Yoga-Retreat?
Ja, auch Meditation auch.
Und im Nachbarzimmer war Horst Köhler.
Nee.
Damals Bundespräsident, der hat gesagt.
Wie kommst du drauf? Achso, wegen Bundesverdienstkreuz.
Der gute noch Mann, Bundesverdienstkreuz.
Der gute Mann kommt ja aus Ludwigsburg, genauso wie ich. Ja? Also von daher die Schwaben unter sich. Gell? Aber nein, ich komme also aus dieser Hütte raus, in Anführungszeichen. Und das Erste, und damals hatte ich meine E-Mails noch auf dem Handy. Habe ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, es macht Bluthochdruck.
So.
Ja, nö, aber ich glaube, es ist einfach.
Und wo
ist,
sind die jetzt?
Auf meinem Computer.
Und wo ist der Computer? Auch am Mann.
Nee, aber nicht in meiner Hosentasche. Den klappe ich halt ab und zu dann auf, wenn ich die E-Mails lesen will, aber dann halt nicht die ganze Zeit ping, 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 ping in meiner Hosentasche. So. Das habe ich irgendwann aufgehört, weil ich das Gefühl habe, das macht mich nervös. Jetzt macht mich Instagram nervös. Jetzt ist eigentlich das Gleiche. Ja, das ist
eigentlich auch viel.
Naja, ganz spezielle Geschichte. Aber
dann lass uns gleich noch über Instagram
sprechen. Fakt ist, ja, genau, komme ich also aus dieser Hütte da raus und das erste, und dann halt mein Handy da angemacht und dann so kurz durchgescrollt und dann plötzlich so Mail aus dem Bundespräsidialamt.
Ui. Und du dachtest, löschen, das ist dein Trojaner.
Was ist das denn? Und dann hatten die mir irgendwie wohl schon einen Brief geschickt und das kann nicht lange da gewesen sein. Offensichtlich habe ich mich noch nicht schnell genug drauf gemeldet. Und dann war so die Frage, so, Herr Adrian, wir müssen jetzt also echt so leicht, in so einem leicht angesäuerten Ton, was ist denn eigentlich los? Wir haben immer nichts von Ihnen gehört. Wir müssen jetzt wissen, ob Sie dieses Bundesverdienstkreuz annehmen oder nicht. Und ich so, Bundesverdienstkreuz, wollen Sie mich verarschen? Naja, und dann, genau, und die aber so, und dann machen die sich darauf aufmerksam, dass man erstmal drüber nachdenken muss, ob man das annimmt oder nicht. So, und wenn man jetzt mal googelt, Bundesverdienstkreuz,
viele nehmen es nicht an.
Hamburg und so, es gibt eine alte hanseatische Tradition, dass sozusagen Mitglieder des Hamburger Senats das Bundesverdienstkreuz nicht annehmen. Also ist sozusagen, es kommt aus dem, was weiß ich, 17. Jahrhundert oder so. Da war Hamburg so, ich frage mich jetzt, ihr seid aus Hamburg, oder?
Nee, auch nicht. Jan ist aus Berlin.
Also es gibt da irgendwie wichtig. So, da waren die Hanse und dann waren die unabhängig von dem Rest und so weiter und so fort. Und daraus entsteht diese Tradition, dass also Hamburger Senatsmitglieder oder ehemalige Senatsmitglieder, Helmut Schmidt zum Beispiel, nie angenommen. Heidi Kabel hat es auch abgelehnt.
Die war aber nicht im Senat.
Obwohl sie nicht im Senat war. Aber trotzdem stellt man sich ja diese Frage. Und aus dem St. Pauli-Kontext heraus stellt man sich ja dann vielleicht auch die Frage,
passt das?
So eine deutsche Auszeichnung, ne, so eine nationale Auszeichnung und so, ist das jetzt irgendwie opportun, die anzunehmen oder nicht? Und dann war es aber irgendwann so, come on. Erstens mal war ich nicht im Hamburger Senat, habe ich auch nicht vor. Zweitens bin ich Schwabe. Drittens, wir sind Bundesverdienstkreuz. Wie geil ist das denn? Natürlich nehmen wir das an, aber halt nicht jetzt als persönliche Auszeichnung, sondern als Auszeichnung für alle, die Viva Knackbar bis zu dem Zeitpunkt zu dem gemacht haben, was es ist. Und dann war eben damals dann der Slogan, wir sind Bundesverdienstkreuz. Und mit diesem Motto sind wir dann gegen Berlin gefahren und haben den alten Ludwigsburger Kollegen Horst Köhler
Der übergibt die selbst.
Der hat das dann selbst
aber übergeben. Aber es sind ja irgendwie doch ein paar hundert, ja, die so den kriegen. Stehen die alle in einer Halle?
1500 Leute im
Jahr. Und sonst sind also alle über 40? Woher kommt das mit dem 40?
Du musst ja erst mal ein bisschen, also musst ja Zeit haben, um zu wirken.
Irgendwas gemacht haben.
Muss was gemacht haben.
Das ist vielleicht so eine geschriebene Regel, aber das habe ich auch nie verstanden. Also
und steht ihr da an einer sehen. Reihe und dann
geht das da runter, ist ja, es gibt nicht alle, teilweise werden die auch in Städten vergeben und sozusagen ein Event im Jahr oder keine Ahnung machen die dann im Bundespräsidialamt, um ein bisschen PR vielleicht in eigener Sache zu machen. Und da sind dann halt ein paar eingeladen und dann sitzen die da alle und dann gibt einer nach dem anderen Vorschüttel die Hand, kriegt das Kreuz, macht ein Foto.
Ach, aber du bist ja so eine Nummer.
Was?
Ist man da so eine Nummer?
Komplette Nummer. Also ich meine, du hast ja 2500 Bundesverdienstkreuze im Jahr in Deutschland. Aber also müssen ja auch irgendjemanden, müssen die ja auch.
Rüdiger Nehberg hat doch eins, ne?
Bestimmt.
Ich meine, ich war da mal auf so einer Presseveranstaltung auf Schloss Arnsburg oder so, wo der irgendwie das alleine bekommen hat.
Echt? Ja. Mich interessiert, bei welchen Gelegenheiten trägst du es denn?
Nie.
Also es gibt,
nachts zum Schlafen.
Du denn, wo es gerade ist?
Ja, ich glaube, ich habe es irgendwann, ist es beim Umzug im Büro dann irgendwann mir in die Hände gefallen, in so einer Grabbelkiste. Und dann dachte ich so, jetzt nehme ich es mal lieber mit nach Hause, sonst ist es bald weg. Es gibt da so einen Anstecker, den man ja anstecken kann. Du, mit dem Bundesverdienstkreuz kommt so eine How to wear it, so eine Bedienungsanleitung.
Nein.
Doch. Und du kriegst sozusagen diesen Anstecker, da steht halt drin, den Anstecker bitte nur mit halt, was weiß ich, mit einem Hemd und mit einem Anzug und bitte nicht an Schlafanzug oder so.
Was würde passieren, wenn man sich das nackt an die Brust klebt und sich fotografieren lässt? Auf Instagram.
Du bist auf diesem Ayurveda-Ding hängen geblieben, ne?
Ich bin da immer drauf.
Ja, können wir mal ausprobieren. Wir können mal so
eine
Instagram-Story machen mit dem Bundesverdienstkreuz im Revers.
Es ist bestimmt ein kleiner Skandal im Revers. Auf dem Brusthaar.
Also ich finde das toll.
Was jetzt? Bundesverdienstkreuz durch die Lippen?
Naja.
Die andere Vorstellung. Nee, wo ist er gerade?
Ich finde es toll, dass du das bekommen hast. Das ist für mich schon irgendwie, selbst wenn 2500 Menschen in Deutschland das kriegen, was mir wahnsinnig viel vorkommt, finde ich das einfach ein ganz gutes Zeichen dafür, dass das, was du da tust, die Sinnhaftigkeit offensichtlich erfüllt, die du dir gewünscht hast, von dem, was du nach deiner Fußballerkarriere machen wolltest.
Das hat auf jeden Fall damals auch sehr geholfen. Wir waren ja noch sehr jung, das war ja 2009, da waren wir noch nicht mal 5 Jahre alt, da gab es noch gar kein Mineralwasser. Da gab es nur Viva Con Aqua mit all den Vereinsaktivitäten. Das war vor der ersten verkauften Flasche, also wirklich einer Frühversion von Viva Con Aqua. Und das kam mir damals zu früh vor. Also, weißt du? So, und gleichzeitig war es deswegen gut, weil halt so ein paar Hippies, sage ich jetzt mal, ein paar Aktivisten aus St. Pauli jetzt plötzlich mit dem Bundesverdienstkreuz eben auch in einer anderen Zielgruppe das Gefühl dann da ankam, okay, aber irgendwie ist es ja sinnvoll, was die machen. Und das war ja auch immer unser Anspruch, zu sagen, wir machen das zwar mit Musik und mit Kunst und mit Sport und mit jungen Leuten und das soll irgendwie alles Spaß machen und das ist alles ein bisschen disruptiv oder alternativ oder ein bisschen anders als vielleicht klassische so der soziale Bereich, der ja manchmal auch so eben auch da so ein bisschen ernst ist und sich eher an älteren Leuten orientiert und alles so gesetzt und so. Und da sind wir ja schon so ein bisschen an eigenen Stil. Und gleichzeitig war es uns aber immer wichtig, dass eben der Output, den wir machen, sehr, sehr präzise ist und sehr wirkungsorientiert ist und dass das, was am Ende dabei rauskommt, auch sehr transparent und professionell gemacht ist. Das ist auch sehr wichtig
für uns. Ich glaube, du musst einmal erklären, wie eure Arbeit den Menschen vor Ort wirklich zugutekommt.
Am Ende des Tages geht es ja immer um natürlich um Projekte vor Ort. Es geht um Wasserprojekte, es geht um Sanitärprojekte, um Hygieneprojekte. Einfach wirklich Situationen, wo Menschen nicht die Möglichkeit haben, sauberes Trinkwasser zu trinken für sich und für die Familie, dafür zu sorgen, dass es möglich ist, saures Wasser zu
aber trinken. Aber sind das Kuba und Jamaika Länder, die saubers Wasser haben? In
Jamaika haben wir nie ein Projekt gemacht. Also in Jamaika war ja da diese private warst Reise. Warst
du nur in diesem Winter?
Da war ich nur im Winterurlaub.
Und hast vor angefangen, drüber nachzudenken, was du nach deiner Karriere machst.
Ja, so ungefähr, genau.
Also wo sind heute eure Kuba Wirkungsstätten?
Kuba ging los, da haben wir ein Projekt gemacht am Anfang. Nachdem das abgeschlossen war, war klar, wir wollen das auch in Ländern machen, wo die Not rund um das Wasser noch größer ist. Und dann
das ist ja auch Kuba 2006 gewesen,
2006,
genau. Das ist auch vielleicht was anderes als heute.
Ja, und gleichzeitig ist natürlich schon damals, also damals gab es, genau, da im Vergleich zu Kuba natürlich trotzdem, das nächste Projekt war dann Äthiopien. Das ist eine andere Nummer nochmal. Es ist nochmal ein anderer Entwicklungsstand oder ein anderer Standard, den man vor Ort vorfindet. Von daher, heute sind die Projekte sehr viel in Äthiopien nach wie vor, in Uganda, in Mosambik, auch in Nepal. Wir starten jetzt ein neues Projekt in Südafrika tatsächlich zum ersten Mal, wo wir ein eigenes Wasserprojekt auch umsetzen. Und von daher einen stark afrikanischen Schwerpunkt, ostafrikanischen Schwerpunkt auch, wobei eben jetzt mit Sierra Leone wir auch mal im Westen was machen oder mit Südafrika im Süden. Also das werden jetzt halt dann auch mehr Länder. Und während gleichzeitig was jetzt ja interessant ist gerade, dass Viva Con Agua eben nicht nur hier Geld sammelt und dort Projekte macht, sondern dass Viva Con Agua jetzt eben zu einer Community wird oder die Aktivitäten nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern jetzt eben auch in Uganda. Seit 2,5 Jahren oder so gibt es einen Verein in Uganda. Mhm. Wir sind jetzt dabei, uns an einem Wasserfilterunternehmen zu beteiligen, mit denen gemeinsame Sache zu machen. Es wird also jetzt dann in naher Zukunft einen Viva Con Agua Wasserfilter geben. Der wird dort verkauft. Das ist Social Business, ja. Da wird sozusagen, es gibt dort.
Also ihr macht Hilfe zur Selbsthilfe?
Ja, so, genau. So? Ja, auf jeden Fall immer. Also
ihr stellt da nicht nur Brunnen auf und fahrt dann weg, sondern ihr leitet auch an, wie das ohne eure Hilfe weitergeht.
Das auf jeden Fall. Das ist auch in den normalen Projekten, sage ich mal, wo die Spenden eingesetzt werden, der Fall, dass man versucht, dann das mit Systemen zu hinterlegen, dass die Menschen, jeder, der den Brunnen verwendet, muss sozusagen einen kleinen Beitrag, einen kleinen Wassercent bezahlen, um dieses Wasser zu genießen. Ja? Und wenn die jetzt das dafür sorgen, dass der Brunnen lange funktioniert, dann haben die was gespart und können, wenn der kaputt ist, den selber reparieren. Oder in Sodo, in einem der ersten Länder, Projekte, die wir gemacht haben in Äthiopien, da sind die alle noch, da war mal ein Brunnen von diesen 15 mal kurz kaputt, die anderen sind alle stabil, weil die sich da auch drum kümmern. Das heißt, das Geld, was sie gesammelt haben, können sie zum Beispiel für so eine Mühle verwenden oder solche Sachen. Das ist immer in den normalen Projekten auch schon inklusive. Und gleichzeitig jetzt so der nächste Schritt ist ja zu sagen, so okay, das Afrika, das sehen wir ja häufig dann auch von hier aus so als so ein armes Kontinent, wo man irgendwie Geld hinschicken muss man helfen oder sowas, ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Weil also ja, irgendwie ja, und gleichzeitig gibt es dort so viele Unternehmer mittlerweile, so viele Menschen mit Potenzial, so viele Anknüpfungspunkte, die man aufgreifen kann, eben gerade auch in so einem sozial-wirtschaftlichen Bereich, ja, also wo wirtschaftliche Kontexte, wo wirkliche Augenhöhe entsteht und nicht so dieses Geber-Nehmer, sondern wo wirklich sozusagen Leute empowered werden, wo sie Eigeninitiative haben und wo sie erfolgreich unternehmerisch tätig sind, aber eben mit etwas, was den Menschen bei so einem Wasserfilter zum Beispiel eben ermöglicht, sauberes Trinkwasser zu haben. Das sind eben Kontexte, die wir uns jetzt versuchen, mehr und mehr zu erschließen. So wie wir hier auch sagen, wir wollen nicht nur spenden, sondern wir haben auch ein Produkt und es gibt auch das Goldeimer Klopapier. Oder wir machen mit Villa Viva, das wird richtig abgefahren. Sozusagen zünden wir sowieso die nächste Rakete dann. Das heißt, hier sind wir ja so ein viel so
nicht was nur genau macht ihr in der Villa Viva?
Spenden, darf ich nicht drüber reden. nicht nur so spendenorientiert, sondern auch so Wirtschafts-, Social-, Business-mäßig und das eben jetzt auch in Afrika mehr und mehr hinzubekommen und auch die Community vor Ort zu stärken. Ich persönlich bin Januar bis Mai jetzt erstmal in Südafrika. Also wir haben jetzt hier unsere Wohnung aufgegeben und werden sie aufgeben und sind sozusagen, mein Sohn ist da angemeldet in der Schule. Das heißt, Viva Con Agua wird jetzt nicht nur zu einem europäischen, sondern auch zu einem afrikanischen Netzwerk. Und das ist halt so spannend, dass man eben nicht nur sozusagen von hier irgendwie Geld damit runterschickt, sondern und dann einmal im Jahr dahin fährt oder so ähnlich, sondern dass man eben, dass wir es jetzt versuchen, Bivouac und Aqua auch in Afrika stärker zu verankern und dort die Community wachsen zu lassen. Das finde ich hochspannend. Und Villa Viva wird super.
Ich habe im Vorfeld versucht herauszufinden, was das eigentlich genau bedeutet. Ich dachte inzwischen, kannst du es vielleicht erzählen.
Nee. Es ist beziehungsweise
ein Hotel.
Wir sind jetzt
ein was ist das?
Nein, ein Hotel ist das doch nicht.
Aber, ja, dann musst du jetzt hier, wenn ich das jetzt so behaupte, da schon gegen an.
Ja, also es ist, genau, wir reden da öffentlich, ist tatsächlich noch nicht so viel drüber, aber so langsam konkretisieren sich die Anzeichen, dass es tatsächlich passieren wird. Es ist am Ende wird es eine Plattform von Orten sein.
Eine Plattform von Orten? Ja,
es wird nicht ein Ort sein, sondern toi, toi, toi im Laufe der Zeit dann auch
Villa
mehrere
Villa
wie was? Mal sehen. Villas Vivas. Ja, es wird ein Ort Villas sein, wo Vivas sich sozusagen das Leben und die Energie von Viva Con Aqua immer wieder neu auffüllen kann.
Aber was passiert
wo
da?
Wo Menschen sich vernetzen können und wo man freudvoll miteinander interagieren kann. Wo
Schwimmbäder immer vielleicht. Auch
Schwimmbäder.
Auch irgendwas mit Wasser.
Das würde mir gefallen.
Ententeiche.
Ja. Genau, ich ja, man wird, wir werden da nach und nach wird man sie da mehr zu erfahren.
Verdient man Geld mit dem Villa Vivas? Ist das eher ein
sehr
Geschäftsmodell?
Sehr viel Geld, wenn möglich. Wenn nicht möglich, dann nicht so viel Geld. Aber natürlich ist die Idee, ist es ein Geschäftsmodell
ist
und
ein
natürlich
Geschäft,
ist die Idee, damit Mittel für die Projekte
also
zu generieren.
Also ähnlich wie euer Wasser.
Es ist ein nächstes Geschäftsmodell, nur ein bisschen abgefahrener. Noch.
So wie die Barefoot Hotels?
Die kenne ich nicht. Oh, kannst du mir die mal, die muss ich mir mal angucken.
Ah, okay.
So, jetzt.
Jetzt gucken wir rüber zu,
jetzt gucken wir zu
Heidi und die ist ein bisschen erschrocken gerade. Weil wir sie jetzt beobachten. Jetzt hat sie plötzlich unsere Aufmerksamkeit.
Boah, das sieht aber so aus, als wäre es gleich fertig.
Ich glaube auch. Ich glaube,
ja, also ich bin wenn bereit, wenn ihr mir eure Teller reicht.
Ja, haben wir denn noch ein Weinchen?
Haben wir noch ein Weinchen eigentlich? Ist auch eine schöne Frage.
Also Jan hat sich so drauf gefreut.
Der ist ja schon, der ist ja empty.
Der ist schon empty, okay.
Nee, ich wollte ein bisschen helfen. Ich habe mir mein Studium, was ich nie gemacht habe, in der Gastronomie verdient, im Service.
Hast du? Ich habe es auch
ein
probiert,
Semester,
aber ich war zu
Semester
schlecht und man hat mich nie behalten. Ich durfte
wie
immer
bei der
nur,
Gastronomie oder im Studium?
In der Gastronomie tatsächlich. Hm. Ich habe Teller eingesammelt und die aber auch häufig fallen lassen.
Wir hatten ja auch mal ein Jahr lang hatten wir auch ein also mit so ein paar Freunden so Schnapsidee-mäßig hatten wir mal so eine Bar. Vielleicht kennt ihr die noch, die Amphore. Gab es mal lange Jahre Amphore, ja. Ja, wir waren, glaube ich, wir waren der Sargnagel der Amphore.
Wo war die?
Ihr habt sie kaputt getrunken. Salt and Silver heute, ne?
Ja, genau, heutiges Salt and Silver. Ja, da haben wir ein Jahr lang waren wir auch Gastronom. Danach waren wir froh, aus der Nummer rauszukommen, ohne im Knast zu landen.
Weil?
Weil wir uns nicht drum gekümmert haben, richtig, und keine Ahnung hatten von dem, was wir da machen und dann am Ende des Tages einfach dann froh waren, dass wir aus der Nummer wieder rauskommen.
Ist auch anstrengend, Gastronomie ist auch.
Aber die Amphore haben dann andere Angst Leute haben ja sehr erfolgreich noch lange weitergemacht.
Nee, wir waren mit die Letzten. Also wir haben die ja, die war ja jahrelang Amphore und dann haben wir die gemacht und dann, glaube ich, danach gab es noch einen Inhaber, die das als Amphore haben noch kurz weiterlaufen lassen und dann wurde es Salt and Silver. Also wir waren sozusagen die Vorletzten vor Salt and Silver. Aber wir haben dann voll in den Stadtteil geöffnet, wir haben dann versucht, da eine gute Energie auszustrahlen auf den Park Fiction, wer das in Hamburg kennt, das ist ja ein sehr wichtiger Ort, da der Pudel da unten und da haben wir also versucht, sozusagen auf energetischem Niveau sehr positiv und konstruktiv zu wirken. Das ist uns aus meiner Sicht gelungen, es war nur leider wirtschaftlich, hat es nichts gebracht. So, genau. Essen wir gleich und dann ist es vorbei.
Ja. Mhm. Ja,
darf
so
ich noch eine Sache sagen?
Ja, unbedingt.
Wir haben ja
kannst du noch
mal
einen Schluck Wein
wir haben ja voll viel über das Mineralwasser geredet, ne? Und es ist ja auch wirklich toll, dass es das gibt. Es gibt ja ein Laut und Leise und ein Kleinlaut. Und damit kann man schöne Projekte unterstützen, anstatt irgendwie so. Das macht Sinn. Nur eins ist ja wichtig. Ja, viel besser ist es ja eigentlich, Leitungswasser zu trinken. Das wollte ich nur noch mal kurz gesagt haben. Weil nicht, dass Leute das Gefühl haben, wir von Viva Con Aqua sagen den Leuten, bitte trinkt Mineralwasser. Wir sagen ja nur, wenn ihr die Wahl habt und euch entscheiden kann zwischen Coca-Cola und Viva Con Aqua, dann würde ich persönlich mich für Viva Con Aqua entscheiden und ich halte das für sinnvoll. Aber grundsätzlich ist natürlich Leitungswasser die ökologischste Variante, Wasser zu trinken. Und in ganz Deutschland, insbesondere in Hamburg, aber eigentlich in ganz Deutschland, in der Regel unbedenklich. Man kann noch mal kurz checken, was hat man für Leitungen in seinem eigenen Haus, das ist so noch so das Einzige, aber ansonsten ein sehr gut kontrolliertes Lebensmittel und deswegen Viva Con Aqua und ich persönlich auch, wir empfehlen durchaus den Konsum von Leitungswasser, weil es einfach ökologisch viel sinnvoller.
Setzt sich auch in der Gastronomie durch, ne? Es gibt immer mehr Restaurants, die Leitungswasser anbieten.
Wo ist denn eigentlich eure Quelle? Haben wir uns vorhin?
In Husum. Wir haben einen in Husum, Also hier im Norddeutschland, wir haben eine in der Schweiz, wir hatten eine in Süddeutschland, das hat leider nicht funktioniert. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer weiteren in Süddeutschland, wissen wir nicht, ob das klappt oder nicht. Gibt so komische EU-Regeln, die uns da so ein bisschen gerade einen Strich durch die Rechnung machen, müssen wir nochmal gucken und so. Aber das Wasser kommt jetzt in Deutschland insbesondere aus Husum, deswegen sind wir auch in Baden-Württemberg oder in Bayern nicht besonders aktiv, was Vertrieb angeht, weil wir da selber nicht dahinter stehen, das Wasser so weit in den Süden zu fahren. Mhm. Deswegen.
Also ihr seid schon am stärksten in Norddeutschland vertreten?
Ja, Hamburg, Berlin, Köln auch.
In den Großstädten auch. Jetzt wird das Essen serviert. Jan Spielhagen persönlich serviert mir einen Teller. Mhm.
Mit großer Freude.
Vielen Dank. Was wir nicht vergessen dürfen, sind die Chutneys und
die Chutneys.
Was auch gibt's denn da genau? Was diese ist Cracker da? Warte mal, ich helfe dir auch mal ein bisschen.
Also, es gibt nicht nur ayurvedisches Curry.
Und Gurke und Kreuzkümmel.
Ich mag die ja auch so gerne. Ist das hier?
Wir müssen
das
beschreiben. Das sind Papadams.
Papadams.
Dann haben wir hier eine Tomaten.
Was ist das hier, was wir hier haben?
Tomaten-Chutney.
Das ist Gurke und Joghurt. Reiter nennt man das.
Hier ist ein Chutney. Und das sind Koriander.
Wir haben noch so Limette und Koriander, ne?
Genau.
Großartig. Die Fotos stellen wir natürlich, wenn die Folge live geht, auch.
Es riecht wirklich wahnsinnig.
Auf unsere Internetseite, wenn man das sehen will.
Seit Heidi angefangen hat, riecht es hier ganz.
Diese Gewürze sind ganz besonders.
Also, das finde ich auch das Tolle. Ich hatte ja ein bisschen Angst mit der Dosierung und habe ganz viel nachgelesen und tatsächlich. Ist es dieses Überwürzen, glaube ich, mit ganz vielen Gewürzen in der indischen Küche. Also muss man gar nicht so viel Sorge haben, sondern kann einfach ein bisschen experimentieren, wenn man ein Gewürz
nachher. Ist es auch scharf?
Super lecker.
Nö, ist nicht sehr scharf.
Ich hätte gar nichts dagegen.
Aber
Frage.
Ich bin ja nicht so der Scharf-Freund.
Nein.
Ja, aber also scharf, das macht doch gar keinen Sinn.
Doch, es macht Spaß.
Aber scharf.
Intensiv.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da... Scharf ist doch ein vorübergehendes Abtöten der Geschmacksnerven.
Und vor allen Dingen ist es aber, es ist entzündungshemmend für den Körper.
Ja.
Aber du meinst,
Zwiebel ist auch super und so.
Behindert er den Geschmack?
Ja, das ist doch sozusagen, es verhindert doch eine feine
Geschmackssensorik. Ich kriege jetzt hier nochmal Chili hingestellt.
Oder ist es nicht so? Ich weiß es nicht.
Ein bisschen schon, aber ich glaube, es ist ein bisschen Gewöhnungssache. Ja. Und dann gibt es ja sehr unterschiedliche Schärfen. Es gibt ja so eine fruchtige und so eine bittere und eine so. Dann ist es immer eine Frage der Dosis, glaube ich. Mhm. Klar, irgendwann merkst du nichts mehr.
Und auch wie hart du bist.
Ja, man muss sich voll dran gewöhnen auch. Ne? Also desto mehr deine Geschmacksnerven schon abgestorben sind, desto schlimmer.
Nein, einfach was für ein harter Typ man ist.
Ja.
Ich kann einfach mehr abstoßen.
Ja so, ist wie eine Blutgrätsche von Jürgen Kohler.
Typ, ne?
Ja, ist das so? Ihr müsst jetzt anfangen zu essen.
Ehrlich gesagt, nö.
Bevor es kalt wird.
Ah, guten Appetit.
Vielen Dank.
Und wir sind natürlich gespannt, ob es dich an deine Zeit im Rigid erinnert. Deine Ayurveda.
Ja, genau. Wenn ich gleich nackt auf dem Tisch liege, dann das hat funktioniert.
Heidi massiert uns alle. Guten Appetit. Die Fotos gibt es im Internet.
Darf man das denn?
Auf Instagram, auf deinem Instagram-Kanal.
Einfach mit dem Löffel essen?
Ja, oder?
Ja, warum nicht?
Wir können das jetzt das mischen wir nicht, das kommt aber oben drauf, oder?
Mhm. Ja, also man soll ja sauer haben und bitter haben und scharf ein bisschen haben und ein bisschen süß, deswegen sind die unterschiedlichen Komponenten dabei. Also das Tomate.
Was ist denn das für ein Chutney hier?
Das ist Mango,
ne?
Das ist mehr für die Süße.
Das hast du natürlich selbst gemacht, das Mango-Chutney?
Ja.
Das gibt's ja nicht.
Wow. Aber das ist auch super lecker. Wie heißt das denn?
Reiter.
Nennt
man das?
Super Gurke und Joghurt.
Ich spreche das richtig aus, ob Reiter
oder Joghurt. Sie haben schon mir gesagt, Gurke und Joghurt.
Gurke und Joghurt.
Ist da Knoblauch drin? Es ist Wochenende.
Dann wäre es griechisch.
Es ist Wochenende. Was soll das sein?
Nur so.
Also. Einer von uns muss natürlich weitersprechen, während die anderen schmatzen.
Mhm. Oh, was haben wir denn sonst nochmal?
Nein, wenn wir servieren, gehen wir auch raus aus der Folge. Von daher.
Ja.
Die Sendung ist schon zu Ende.
In wenigen Sekunden ist die Sendung zu Ende, aber nicht bevor nicht alle Hörerinnen und Hörer gemerkt haben, wie gut es uns schmeckt. Heidi, einmal noch, welche Gewürze sind da drin? Das ist total irre, was Koriander. Man alles riecht. Und Koriander.
Kreuzkümmel, Senfsaat, Curryblätter, die mit dem Currypulver nichts zu tun haben, sondern es gibt einen Currybaum.
Kriegt man einfach so?
Bisschen, also man kriegt die einfach so getrocknet, frisch oder tiefgefroren wäre besser.
Mhm.
Das ist drin Boxhornklee, Pfeffer, Kurkuma und
Wahnsinn.
Assad, das ist Teufelsdreck. Das finde ich total spannend. Das so
Teufelsdreck?
Das ist eine Pflanze, von deren Wurzel man ein Harz sammelt, das trocknen lässt.
Darf ich das mal riechen?
Und das
Teufelsdreck, das habe ich auch noch nie gehört.
Etwas herben, Knoblauchartigen.
Sie hat doch bestimmt auch irgendwelche Spezialkräfte, oder? Und
ja, es ist eine Göttin auf der
Aber es ist ja schon, muss man mal sagen, ganz besonders an dieser Küche. Du hast mehr Gewürze, unterschiedliche Gewürze im Essen als unterschiedliche Gemüsesorten. Also den Gewürzen wird so eine Bedeutung beigemessen, die wirklich ungewöhnlich ist und die ich ganz besonders finde. Jetzt riechen hier alle am Teufelsdreck, der übrigens für überhaupt nicht so aussieht.
Sondern Fasterei ist es bestimmt besonders
intensiv. Das ist auch Teufelsdreck direkt aus, wirklich, das ist ja aus Indien hier, ne? Das ist ja so ein indisches Produkt, oder?
Ja.
Das in kommt ja hier vor, Export only und so. Not for sale in India.
Oh, wie viel virtuelles Wasser voll, da wohl drin ist.
Das ist voll fies, ne? Das habe ich jetzt in Äthiopien auch gerade gelernt. Und so der beste Kaffee in Äthiopien ist ja so ein Kaffeeland, ne? Der Ursprung des Kaffees ist das beste Kaffee ever. Und die besten Kaffees, die sind halt, die kann man im Land nicht kriegen. Die sind alle für den Export. Hm. Und dann drinnen wird nur noch sozusagen der halbgute Kaffee. Aber der ist immer noch so lecker, immer noch doppelt so gut wie hier.
Ich sehe zufriedene Gesichter.
Ja.
Wir essen wahnsinnig gut. Vielen Dank, liebe Heidi.
Vielen Dank, lieber
Benni, dass du bei uns warst.
Ihr esst jetzt hoffentlich noch mit uns mit.
Wir essen jetzt noch hier in aller Ruhe auf. Christina, das war ein schönes Gespräch mit Benni, aus dem wir uns jetzt verabschieden. Und schön, dass du da warst. Viel Erfolg mit deinem Projekt.
Vielen Dank.
Das ist eine tolle Sache.
Ja,
bis zum nächsten Mal. Vielleicht Erfolg für die Villa Viva. Villa
Viva sehen wir uns wieder.
Tschüss. Dankeschön.
Tschüss. Danke.
Das war Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken. Fotos und Videos zu diesem Podcast finden Sie auf unserer Homepage essenundtrinken.de und unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal.
Audio Now.